Bevor es losgeht, wir sprechen in dieser Folge lakonisch elegant über die Serie Baby Reindeer und da werden auch Spoiler zur Serie zur Sprache kommen. In der Serie geht es außerdem um sexualisierte Gewalt, Trauma, mentale Gesundheit und Machtmissbrauch.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Hallo Kaiser Rabi.
Hallo Elena Gorges.
Geht's dir heute gut?
Ehrlich gesagt nicht ganz so. Was daran liegt, dass ich für unsere Folge diese Woche eine sehr traumatisierende Serie angucken musste.
Traumatisierend sogar?
Ich fand die echt krass. Wer den Folgentitel gelesen hat und auch die Episodenbeschreibung von euch, der weiß sicher, wir sprechen über Baby Reindeer, den Netflix-Hit gerade, über den so gefühlt das ganze Internet spricht.
Genau, das ist eine relativ unscheinbare Serie, also die hat keinen berühmten Cast und auch irgendwie kein krasses Setting, aber die hat sich innerhalb von wenigen Wochen, ich glaube, die Veröffentlichung war am 11. April und jetzt haben wir Mitte Mai, hat sich innerhalb von wenigen Wochen zu einer der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt gemeistert. Das sollen fast 70 Millionen Views geben. Und das, was die Leute so erstaunt hat, ist, dass es eben auf einer wahren Geschichte beruhen soll. Und sie sich jetzt eben alle fragen, wer sind die wahren Menschen? Aber vielleicht erzählst du erstmal kurz, worum es geht.
Genau, also ich kann vielleicht erstmal sagen, dass die allererste Folge anfängt mit einer Texteinblendung. This is a true story. Also das ist eine wahre Geschichte. Und es beginnt damit, dass wir Donnie kennenlernen, einen erfolglosen Comedian, der in London lebt, der in einem Pub arbeitet, bis das mit der Comedian-Karriere richtig losgeht. Und eines Tages kommt Martha in diesen Pub.
Cup of tea?
No, thanks.
You have to buy something.
Can't afford something.
How about I give you a cup of tea on the house?
Ja, eigentlich eine ganz nette Aktion, dass ja Martha, die sich nichts leisten kann in dem Pub, einfach aufs Haus eine Tasse Tee ausgibt. Aber ja, das ist nur die erste von sehr vielen falschen Entscheidungen, die dieser Donnie im Verlauf der Serie trifft. Martha wird seine Stalkerin, verfolgt ihn, bedrängt ihn, wird auch richtig übergriffig. Und dann erfahren wir auch noch weitere so relativ dunkle Geheimnisse über diesen Donnie. Ja, und ich fand es eine sehr schwer zu ertragende Serie, wenn ich ehrlich bin.
Ja, warum die schwer zu ertragen ist, das kann uns vielleicht auch gleich Naomi Bechert erklären. Als ich sie angerufen habe und gefragt habe, ob sie bei dieser Lakonisch-Elegant-Folge mitmachen möchte, hat sie gleich gesagt, ja, ich habe die Serie gerade zu Ende geguckt. Allein deshalb ist sie schon qualifiziert, heute dabei zu sein. Überqualifiziert, würde ich fast sagen. Aber sie ist auch Drehbuchautorin, unter anderem für die Jugendserie Druck bei Funk und auch für die Serie Made in Germany der ARD, die bald zu sehen sein wird. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist, Naomi. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Hast du eine Theorie, warum diese doch recht unscheinbar daherkommende Serie, also die hatte ja auch kein großes Werbebudget oder so, ne? Warum die offensichtlich die Menschen so reinzieht? Sie fängt ja auch erstmal, wir haben es gerade gehört, mit dieser Begegnung relativ unspektakulär an und entwickelt dann, die einen würden vielleicht sagen, einen Sog, die anderen würden sagen, was Düsteres. Aber offensichtlich hat es sehr viele angezogen.
Ja, also es ist natürlich schwer zu sagen, wie genau der Hype für sowas beginnt. Aber ich glaube, ja, einerseits ist es ein Internet-Hype. Eine kleine Gruppe hat angefangen, diese Serie zu schauen, hat darüber geschrieben, hat darüber gesprochen. Und dann wurde es halt zu einem popkulturellen Diskurs, an dem natürlich dann alle irgendwie teilnehmen wollen. Und dann ist es gar nicht nur, dass die Qualität der Serie oder der Style bei Leuten so gut ankommt, sondern einfach, dass alle mitreden möchten. Aber gleichzeitig sind es natürlich auch die Themen, die dort behandelt werden, also Transidentität, Queerness, sexueller Übergriff, Machtmissbrauch, vor allem in der Entertainment-Branche. Das sind, glaube ich, alles so zeitgeistige Themen, die einfach gerade ziehen und die Leute interessieren und die noch nicht so oft im Film behandelt wurden. Und natürlich auch nochmal, glaube ich, ein sehr ungewöhnlicher Erzählstil, der eher abweicht von dem typischen Netflix-Schema F, an dem sich, glaube ich, auch viele satt gesehen haben. Also so ein bisschen was Nischiges, ja, Ungewöhnliches, Neues.
Ja, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass der Comedian, den du gerade erwähnt hast, der noch nicht erfolgreich ist, ne? Dieser Donnie Dunn, der erzählt alles aus einer Ich-Perspektive. Also man hört die ganze Zeit, wie er seine Geschichte erzählt. Und er wird gespielt von Richard Gadd, der eben auch Comedian ist und der seine Geschichte erzählt. Und einerseits hat die Serie eben den Anspruch, dass es eine fiktionale Serie ist. Es ist keine Dokumentation. Und trotzdem hat sie diese extreme Ich-Perspektive, dass man ja eigentlich so ein bisschen fast verwirrt ist, oder? Also es spielt schon sehr damit, dass man dass man denkt, man guckt eine Doku.
Ja, also ich glaube wirklich, dass eben der Autor sich selbst spielt, plus es gibt dieses Voice-Over, dadurch ist man quasi ja in seiner Gedankenwelt, in seinem Kopf. Also es ist natürlich sehr intim, sehr nah dran. Aber wirklich auch dieses Branding von, das ist eine wahre Geschichte. Also normalerweise, üblicherweise wird ja bei so Serien geschrieben, based on a true story. Und meiner Erfahrung nach ist das auch so, um sich eben vor rechtlichen Angriffen so ein bisschen zu schützen. Aber dass ich jetzt entschieden wurde, wirklich zu sagen, das ist eine wahre Geschichte, halte ich auch für einen ganz klaren, ja, ich denke, es ist eigentlich eine Marketingentscheidung meiner Meinung nach, die natürlich dafür sorgt, dass Menschen noch mehr reingezogen werden, weil sie das Gefühl haben, sie sehen hier einer echten Person dabei zu, wie sie ihre Geschichte lebt.
Irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass dieses zu sagen, es ist eine wahre Geschichte und nicht, es basiert auf einer wahren Geschichte, auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass da so ein Wahrhaftigkeitsanspruch in dieser Geschichte, so wie Richard Gere sie erzählt, steckt. Und das hat mich zu dem gebracht, was wir in der Folge besprochen haben, die wir vor 2 Wochen gemacht haben über den Amy Winehouse-Film. Auf jeden Fall ging es irgendwie um die Frage, gibt es sowas wie autofiktionalen Film? Kann es sowas wie autofiktionalen Film geben? Und dann war so die Argumentation, ja klar, irgendwie bei den meisten Biopics arbeiten eh Leute mit dran, die die Person irgendwie gekannt haben, um die es in diesem Film geht. Und in dem Fall jetzt bei Baby Reindeer finde ich es irgendwie so krass, dass eigentlich Richard Gere diese wahnsinnig traumatische Geschichte irgendwie erzählt und sich dann aber auch noch selber spielt, diesen Disclaimer draufklatscht, das ist eine wahre Geschichte, das ist meine Geschichte. Und ich glaube gar nicht, dass es unbedingt so ein Marketing-Move ist. Ich glaube eher, ich kann mir vorstellen, dass Netflix da einfach sofort die Lizenz zum Gelddrucken gewittert hat. Und ich glaube schon, dass es einfach irgendwie so diese Idee ist von, das ist so die maximale Wahrhaftigkeit und das maximale irgendwie sich verletzlich machen vor dem Weltpublikum.
Ja, ich glaube, da würde ich ein bisschen widersprechen, weil es ist ja erstmal keine Heldengeschichte. Und es wird auch nicht zur Heldengeschichte. Und daher ist ja eigentlich auch keine Identifikationsfigur so auf dem Papier. Also wenn mir das jemand pitchen würde, weiß ich gar nicht, ob ich als Boss denken würde oder Bossin, oh wow, das ist eine Geschichte, die wollen sich 70 Millionen Menschen angucken. Ich glaube, es ist eher dieses This is a true story. Ich hatte mich gefragt, ist es etwas, was einer recht banalen Geschichte dann noch mehr Tiefe verleiht? Oder ist es vielleicht so, dass diese Geschichte so viele Wendungen hat und aber auch so viel Krassheit, dass man es gar nicht glauben würde, wenn dieses Label da nicht drüber stehen würde. Und das ist ja auch das, warum die Leute jetzt angefangen haben, die wahren Menschen im realen Leben quasi zu suchen, zu jagen, bis sie sie gefunden haben. Also weil sie nicht aushalten können, dass das so in der Schwebe bleiben kann anscheinend.
Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass es so eine Art Verifizierungsprädikat der Geschichte verleiht, die natürlich wahrscheinlich, wenn man sie jetzt einfach mal so pitchen würde, etwas sehr Abstruses hat oder bei der man vielleicht auch an vielen Stellen Probleme hat, den Protagonisten nachzuvollziehen, warum er sich jetzt so verhält, wie er sich verhält. Also er macht ganz viele nicht nachvollziehbare Entscheidungen, die einen auch als zuschauende Person sehr frustrieren mit der Zeit. Aber das gehört auch irgendwie dazu zu dieser Serie. Also ich fand es auch sehr, sehr anstrengend, sie anzugucken und sehr, ja, so irritierend, aufwühlend alles, abstoßend, alles Mögliche. Gleichzeitig auf eine Art fühlt man sich dann auch schuldig, finde ich, auf eine Art, weil man merkt, okay, diese Person packt da gerade ihr Trauma aus und ich sollte das nicht verurteilen, weil sie sich eben so verletzlich macht und trotzdem ist man irgendwie aber in so einer Haltung, dass man ja auch gerade deswegen schwer ertragen kann, weil sich diese Figur so verletzlich macht.
Ich fand es ganz interessant, was Elena gesagt hat, dass du nicht weißt, ob du als Netflix-Boss irgendwie, wenn du das gepitcht bekommen würdest, sagen würdest, so ja, das nehme ich, weil es eben so abstrakt ist. Ich glaube, das ist ja schon mal keine Originalgeschichte. Das gab es ja vorher schon von Richard Gere als Ein-Personen-Stück, als Comedy-Programm in Anführungszeichen sozusagen. Ähnlich wie ja Fleabag auch vorher so ein Comedy-Programm von Phoebe Waller-Bridge war. Und Netflix ist ja dann auf ihn zugekommen, nachdem dieses Ding so ein Riesenhit war. Und hat gesagt, hier kannst du dir vorstellen, da eine Serie für uns draus zu machen. Also das war ja so der Weg. Deswegen, es war ja auch kein Pitch. Und ich glaube, die haben halt wirklich so diese ganzen zeitgemäßen Themen, die du, Naomi, angesprochen hast, gesehen und gesagt, ja, das könnte funktionieren. Haben aber auch keine großen Stars dafür irgendwie gecastet und auch niemanden auf den Regiestuhl gesetzt, den man irgendwie großartig kennt. Also das ist irgendwie eigentlich so ein sehr kleines Projekt gewesen, was erst so durch ja, Mundpropaganda sozusagen jetzt diese Größe angenommen hat und sozusagen viral gegangen ist.
Ja, also ich glaube, da spielen ganz viele so Business-Entscheidungen wirklich mit rein, ohne dass ich jetzt so ganz genau das auseinanderklamüsern könnte. Aber meiner Erfahrung nach ist gerade einfach Geschichten, die halt quasi eine IP sind. Also, ne, das ist.
Was heißt IP?
Intellectual Property, also schon eine. Also zum Beispiel Bücher, Romanverfilmungen basieren dann auf IPs, darauf, dass die Geschichte
jemandem gehört.
Ja, das intellektuelle Eigentum einer Person ist, auf das man aufbaut. Und die Geschichte hat sich ja damit dann schon bewährt. Also er hat schon viele Comedy-Preise für dieses Stand-up-Programm bekommen. Deswegen hat man damit schon so eine gewisse Sicherheit, dass diese Geschichte zieht bei einem Publikum. Gleichzeitig ja, hat man wahrscheinlich auch einfach gespart, wenn man jetzt nicht die großen Stars da reinsetzt. Hat wenig Risiko, vielleicht nicht so besonders hohe Produktionskosten, das weiß ich jetzt nicht genau. Und True Crime, True Story Formate gehen ja die ganzen letzten Jahre schon total durch die Decke. Also damit hat Netflix ja gefühlt auch so angefangen. Also hier die ganzen Ryan Murphy Formate, The People vs. O.J. Simpson, The Assassination of Gianni Versace, aber auch jetzt aus den letzten Jahren. Jeffrey Dahmer etc. etc. Das sind eigentlich ja immer die großen Netflix-Leuchtturmprojekte gewesen, die einfach in der Popkultur direkt Einzug halten und da so krass diskutiert werden und dadurch halt viral gehen. Und ja, Netflix, ich glaube, die Marketingstrategie basiert halt wirklich, ist virales Marketing, sie basiert auf den Regeln von Social Media, dass man ein virales Moment erschafft und sich dann die Story automatisch weiter verbreitet.
Das heißt, du denkst, es ist schon mit eingepreist, dass sie wissen, dass die Leute sich auf die Suche machen nach den wahren Personen im echten Leben und die dann vielleicht auch so einem Internetmob ausgesetzt werden.
Ich glaube, das ist schon, also das ist jetzt bestimmt nicht das Ziel, aber das wird schon mit eingepreist sein, kann ich mir schon gut vorstellen.
Weil Richard Gadd und Netflix betonen ja immer wieder, dass sie alles gemacht haben, um die wahren Personen zu verfremden. Richard Gadd hat gesagt, wahrscheinlich würden die sich gar nicht selbst erkennen. Allerdings ist jetzt eben eine Frau aufgetaucht, die von dem Moderator Piers Morgan interviewt worden ist, als die Person, die hinter Martha stecken soll. Und dieses Video allein wurde auch schon 11 Millionen Mal angeklickt. Und die Punkte in ihrem Lebenslauf, die sich mit der Person von, also mit der Figur von Martha decken, die sind tatsächlich ja sehr weitreichend. Also ich bin immer noch nicht so bereit zu glauben, dass sie das wirklich ist, aber das ist natürlich irgendwie eine sehr unschöne Wendung, dass auch die Presse, die Medien sich daran beteiligen, sie jetzt ins Rampenlicht zu ziehen. Und sie sagt jetzt eben, das war alles gar nicht so und hat angekündigt, sie wolle Netflix verklagen. Ob es jetzt wirklich dazu kommt, keine Ahnung. Aber und du denkst, es sei quasi alles schon eingepreist worden vorher oder mitgedacht worden zumindest?
Ich glaube, die Möglichkeit wird einfach mitgedacht. Also ich meine, Netflix wurde ja jetzt auch schon oft verklagt im Nachgang an solche Formate. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Riesenunternehmen einfach da wahrscheinlich schon Gelder für Abfindungen etc. zur Seite gelegt hat. Ne? Und vor allem, man weiß ja nie, welches der Formate dann viral geht. Und ja, für den Fall, dass es eben passiert, denke ich, wird das schon als Eventualität herangezogen werden, weil ich habe schon an viel kleineren Produktionen gearbeitet, wo man halt total darauf geachtet hat, so okay, wir können hier und da nicht die Persönlichkeitsrechte verletzen, wir müssen darauf achten. Also so ein Riesenkonzern wird sich auf jeden Fall im Vorfeld Gedanken darüber machen.
Also ich bin mir da tatsächlich gar nicht so sicher, weil diese die echte Martha, in Anführungszeichen, die war ja tatsächlich irgendwie so einfach zu finden mit irgendwie 3 Google-Suchen. Es sind ja irgendwie Nachrichten, die sie geschrieben hat, 1:1 in der Serie auch verarbeitet worden, die man dann wiederum, wenn man sie gegoogelt hat, die direkt zu ihr geführt haben. Also das war wirklich sehr schlecht verfremdet, fand ich. Und finde es auch ein bisschen verantwortungslos, glaube ich.
Ja, das ist es auf jeden Fall. Also ich meine es auch eher in der Hinsicht, es wird in Kauf genommen. Es wird in Kauf genommen, dass vielleicht auf diese Figuren, also dass man die echten Personen finden kann, dass sie nicht genug verfremdet sind vielleicht auch. Aber im Endeffekt, wer kann das nachprüfen, außer die Person selber, die Geschichte erlebt hat und die schreibt. Also ob die genug verfremdet sind oder nicht, das ist schwer zu prüfen. Ich glaube, da hat dann wirklich ja, die schreibende Person am meisten Verantwortung darüber. Und ja, gleichzeitig, dass halt echte Artefakte wie E-Mails etc. verwendet werden, ist natürlich, ja, aus marketingtechnischer Sicht, das ist natürlich juicy. So, das finden Leute natürlich besonders interessant und attraktiv. Und ich glaube, da ist dann halt schon eingepreist, dass man damit Probleme kriegen könnte, aber so kosten-nutzen-mäßig, man weiß nicht, Netflix veröffentlicht ja nie Zahlen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das trotzdem lohnt, das Ganze, auch wenn sie jetzt verklagt werden aus einigen Richtungen. Aber schauen wir mal.
Ich meine, Elena hat es erwähnt, irgendwie ist es auf dem Weg in die Top 10 Netflix-Produktionen.
Ja, wobei ich weiß irgendwie immer nicht, ob sich das auf All-Time bezieht oder momentan. Also es war auf jeden Fall schon auf Platz 1 in diesen Netflix-internen Charts. Ist jetzt, glaube ich, noch in den Top 10 und dann ist es ja auch für jedes Land ein bisschen anders. Also halten wir mal fest, sehr erfolgreiche Serie. Ja. Aber ich frage mich jetzt, ja, du hebst die Hand, dann gebe ich dir doch den Vorzug.
Danke. Heißt. Ich würde gerne nochmal so direkt auf das einsteigen, was du sagst, weil mich interessiert, wie du denn dann die Reaktion von Richard Gadd auf diese ganze wir finden jetzt die echte Martha-Bewegung sozusagen im Internet findest, weil er ja immer wieder betont hat, hier, das ist eine Frau, die hat irgendwie Probleme, die braucht Hilfe, die ist nicht die Schurkin in dieser Geschichte. Und du jetzt aber schon so ein bisschen gesagt hast, so ja, es ist halt irgendwie kalkuliert, dass sie da irgendwie so ein bisschen dem Internetmob zum Fraß vorgeworfen wird. Ist es dann nicht total zynisch von ihm, dann trotzdem immer wieder sich hinzustellen und sagen so, oh ja, die arme Frau?
Also ich glaube jetzt nicht, dass er, also dass es sein Ziel war, dass jetzt ein Internetmob sich gegen sie richtet, aber ich meine, er, die ganze Geschichte profitiert ja einfach sehr von ihrer Person. Ohne sie wäre das Ganze, also sie ist quasi der abstruse, der unnormale Moment in dieser Geschichte, der sie so faszinierend macht. Und ich glaube, im Endeffekt, ne, wie sie dort dargestellt wird, also das ist ja auch total viel Poverty-Porn dabei, Fat-Shaming meiner Meinung nach auch. Also es ist kein wirklich empathischer Blick auf diese Figur, sondern eher ein mitleidiger, pathetischer Blick vielleicht. Ne? Also sie wird mit viel Pathos dargestellt, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, also ich meine, sie hat ihm natürlich auch viel Schaden zugefügt, und ich würde mal sagen, es ist jetzt nicht seine Verantwortung, eine Person, die ihn geschädigt hat, irgendwie zu schützen. Aber im Endeffekt basiert er die Story hauptsächlich auf ihr. Und das ist seine Entscheidung. Und er hat wohl auch gesagt, dass er schon während er die Geschichte erlebt hat, gedacht hat, das ist guter Content, daraus kann man eine gute Story machen. Das ist eine krasse Story.
Aber ist das nicht das Wesen eines Künstlers? Also ich meine, wir Kais und ich, wir sind Journalisten und journalistisches Schreiben hat ja schon auch ein paar Schnittmengen mit fiktionalem Schreiben, gerade wenn es um solche echten Geschichten geht. Aber der Unterschied ist, dass man der Wahrheit absolut verpflichtet ist. Und das ist ja manchmal auch total frustrierend, weil die Wahrheit manchmal banal ist oder sich nicht spannend erzählen lässt oder was auch immer. Und Kunst ist doch, dass man unser Leben abstrahieren kann und daraus etwas Allgemeingültiges zu suchen findet. Und ich finde schon, dass er eine Figur mit ihr geschaffen hat, aber auch mit sich in dieser Serie, die sehr komplex sind und die überhaupt nicht in diesen Schwarz-Weiß-Kategorien, die überhaupt nicht schwarz-weiß gemalt sind. Und ich finde, also auch wenn man jetzt fragt, wer ist jetzt hier der Schuldige oder wer nicht, auch da hätte ich nach dem Gucken keine klare Antwort. Und ich finde, also oder da will ich mal die ganz große Frage hier in den Raum stellen. Also darf Kunst nicht alles und dann eben auch zu einem hohen Grad sich in der Realität Inspiration suchen, vielleicht sogar in der eigenen Lebensgeschichte und einen Weg versuchen zu finden, das zu erzählen. Denn wenn ich jetzt sage, schreib du mal deine Lebensgeschichte auf oder wie auch immer. Bei dir kommt wahrscheinlich dann ein tolles Drehbuch raus, weil du Drehbuchautorin bist, aber die meisten Menschen könnten das ja gar nicht. Also es ist ja gar nicht so einfach. Das heißt, es sieht aus, als hätte er nur so ein bisschen die Realität verändert. Aber vielleicht ist es das gar nicht, sondern es ist wirklich eine große Abstraktion. Und daher, ja, also was hätte er anders machen sollen? Wenn er mehr verfremdet, dann ist es eben mehr Fiktionalität. Wenn er weniger verfremdet, geht es wieder mehr in Richtung True Crime oder Journalismus. Aber es ist ja nun mal ein Genre, was anscheinend zwischen diesen beiden Polen sich befindet. Und das muss doch mit diesen grauen Stufen auch leben, oder nicht?
Also er hätte die Figur von Martha schon mehr verfremden müssen. Also das, also ich selber war auch mal in einer Situation, wo ich einen Stoff entwickelt habe über ja Personen des öffentlichen Lebens tatsächlich, die man, also wo wir halt auch überlegt haben, okay, wenn wir die nicht mit an Bord kriegen, wie können wir deren Geschichte erzählen und eben auch Privates quasi erzählen, was wir nur so annehmen, wie es ungefähr gewesen sein kann, aber ne, es ging voll darum, diese Person auch positiv darzustellen, weil sie bisher in der Presse einfach sehr negativ dargestellt wurden. Aber es wäre halt klar gewesen, dass alle, die diese Geschichte sehen, wissen, wer gemeint ist, weil der Fall einfach ins kulturelle Gedächtnis eingegangen ist. Und da haben wir auch überlegt, okay, wie können wir die Figuren abändern, so dass man sie halt nicht erkennt, weil das wäre das Einzige, mit dem man sich halt von so einer Klage oder so schützen kann. Und da muss man schon einiges machen, also zum Beispiel Alter, Beruf, Aussehen, also ganz viele so Identitätsmarker muss man da halt wirklich abändern, weil also die Richtlinie ist so, dass die Person selber darf sich erkennen, aber das direkte soziale Umfeld dieser Person sollte sie nicht erkennen können. Und das ist scheinbar hier nicht gemacht worden. Also es wird ihm ja auch viel vorgeworfen. Ja, das ist dann die Frage, ob das okay ist oder nicht.
Ich glaube, dass Leute des öffentlichen Lebens von ihrem direkten sozialen Umfeld nicht erkannt werden, ist schon ein bisschen schwierig, oder?
Ja, genau. Bei Personen des öffentlichen Lebens ist es auch nochmal anders. Also da, das ging, das war jetzt bezogen auf Privatpersonen, Personen des öffentlichen Lebens, ne, alles, was halt in der Öffentlichkeit verbreitet wurde, was medial diskutiert wurde, davon erzählen. Aber auch sobald es da an das Private geht, ist es halt immer so eine Grauzone, ne? Also da macht man sich halt echt schnell angreifbar. Es ist halt immer. Es sind immer Grenzfälle, diese Geschichten filmisch zu verarbeiten oder auch fiktional. Ja, da gibt es halt so ein paar Faustregeln und da muss man dann überlegen, auf wie dünnes Eis man sich am Ende des Tages bewegt. Und es ist eben auch, ja, es ist auch schwieriger natürlich, die Geschichte zu erzählen, wenn man gewisse Dinge verändert und sie eigentlich so in sich trägt, die ganzen Emotionen, die damit verbunden sind, so in sich trägt und das dann irgendwie kleinteilig zu verändern, ist sehr schwierig.
Wie läuft das denn dann ab, wenn du so einen Stoff entwickelst? Also guckt dann nochmal irgendwie ein Anwaltsteam, ein Justiziariat drauf und sagt, nee, Moment mal, hier musst du nochmal das Alter anpassen? Oder wer überprüft denn dann, ob das genug verfremdet ist?
Also das kann schon sein. Also persönlich bei dem Projekt, über das ich jetzt gesprochen habe, ging es dann im Endeffekt gar nicht mehr weiter, weil es halt zu komplex wurde. Aber da haben wir auch einen Anwalt befragt. Ja, und der hätte sich das dann unter Umständen auch nochmal angeguckt. Also die Produktion und ist dafür verantwortlich und die holt sich dann unter Umständen rechtlichen Beistand, der das auch nochmal bewertet, der auf Persönlichkeitsrechte spezialisiert ist.
Das ist jetzt alles so gedacht, dass man im Vorfeld eben versucht, sorgfältig zu arbeiten, niemanden zu verletzen und so weiter. Aber gibt es nicht auch eine Verantwortung des Publikums? Ich hatte mich jetzt anhand dieser Baby-Reindeer-Debatte gefragt, ob wir zu sehr gewohnt sind, dass Autoren immer ihre Kunst für uns deuten. Also, dass wir quasi das Kunstwerk nicht für sich sprechen lassen, sondern immer noch das Drumherum wissen wollen. Ein anderes Beispiel, was mir einfällt, ist Elena Ferrante, die anonym bleiben möchte, oder das ist ihr Pseudonym von der Autorin. Und das lässt dem Publikum offensichtlich keine Ruhe. Es gab mal vor ein paar Jahren einen Investigativjournalist, der sie ausfindig gemacht haben will. Und sie sagt ja ganz klar, ich spreche ganz eindeutig durch meine Bücher, durch meine Literatur und es muss reichen. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich, weil wir halt immer, wir wollen Interviews, die uns was darüber erzählen. Wir wollen wissen, wo spielt das, in welchem Leben, in welchem Kulturkreis und so weiter. Und dass ein Kunstwerk für sich wirkt, ist ja aber immer Teil der Kunstrezeption. Also betonen wir vielleicht die Realität zu über in der Rezeption, hatte ich mich da gefragt.
Ja, also das finde ich eine sehr interessante Frage. Ist natürlich auch eine sehr kunst-kulturwissenschaftliche Frage, habe ich so das Gefühl.
Vielen Dank. Das nehme ich jetzt einfach mal als Lob.
Die Otto-Normalverbraucher-Leute, die Rezipienten, die denken ja wahrscheinlich nicht so über einen Film, eine Serie nach, die vor allem noch das Label hat, based on a true story, this is a true story. Die Verbraucher wollen sich da ja quasi eher absichern, dass ihnen hier nicht die Katze im Sack verkauft wird. So, mhm. Ist das wirklich wahr? Also ich kann mir vorstellen, das ist halt einmal ein Beweggrund. Dann denke ich, ist es einfach eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung jetzt im Zeitalter von Fake News, KI, Fakten und Fiktion in allen Bereichen immer mehr miteinander verschwimmen, dass vielleicht das Bedürfnis umso mehr besteht, die Wahrheit herauszufinden und sich eben zu vergewissern, ob man gerade angelogen wird oder irgendwie was Falsches verkauft wird. Und auch Social Media, also spielt damit, glaube ich, auch ganz doll rein, ne? Dass Social Media bringt uns ja irgendwie dazu, unser Leben als Content zu sehen oder das, was dort präsentiert wird, wird als eine vermeintliche Wahrheit, als das echte Leben verkauft. Aber mittlerweile wissen ja die meisten eigentlich, dass es nicht so ist. Unser Leben sieht nicht so schön aus wie das von Influencern normalerweise. Und auch deren Leben wird wahrscheinlich nicht eins zu eins immer so sein. Trotzdem verinnerlichen wir das und bauen irgendwie parasoziale Beziehungen zu diesen Social-Media-Persönlichkeiten auf. Und Filmfiguren würde ich auch schon mit da reinzählen, ne? Zu diesen, also dass wir parasoziale Beziehungen auch zu diesen aufbauen. Und dann aber wissen wollen, okay, was wird mir hier eigentlich gerade dargeboten? Kann ich mich darauf verlassen oder nicht? So eine allgemeine Verunsicherung, habe ich das Gefühl, ist das, die dann diese Suche nach der Wahrheit triggert.
Ich frage mich, ob es auch so ein bisschen, also ich würde jetzt mal so ein bisschen weggehen von diesem Based on a True Story, sondern eher so auf dem Level von, wir reden ja eigentlich über Geschichten die meisten Geschichten basieren ja eigentlich irgendwie so auf so Grundannahmen, die irgendwie nicht hinterfragt werden. Also bei Star Wars zum Beispiel hinterfragt man nicht, dass ganz am Anfang irgendwie die Pläne des Todessterns bei den Rebellen gelandet ist. Und dann 30, 40 Jahre später macht dann auf einmal jemand einen Film darüber, wie diese Pläne zu den Rebellen gekommen sind. Und das ist doch ein sehr guter Film, fand ich. Oder wir erfahren auf einmal, warum Cruella de Vil unbedingt einen Pelzmantel aus 101 Dalmatiner haben will, anstatt dass sie einfach nur die Schurkin ist. Und diese Tendenz irgendwie, Dinge so psychologisieren zu müssen, immer von allem irgendwie genau wissen zu müssen, wo kommt es jetzt her, warum ist das so, warum ist das so. Das ist irgendwie was finde ich so unsere Haltung zu Geschichten so in der Gesellschaft irgendwie geworden ist seit ein paar Jahren, was ich so beobachte. Und ich frage mich, woher das eigentlich kommt. Also warum können wir nicht mehr so das Geheimnis wertschätzen, dass wir halt nicht wissen, wie die Pläne vom Todesstern bei den Rebellen gelandet sind. Und das ist auch völlig egal. Es macht Star Wars jetzt nicht besser oder schlechter, dass wir das nicht wissen. Ich frage mich so, wo bleibt diese Fähigkeit eigentlich, irgendwie so mit so Geheimnissen umzugehen, nicht zu wissen, wer die echte Martha ist, sondern einfach wirklich zu sagen, so ja, okay, in dieser Serie ist es diese Figur, die ist irgendwie kompliziert, sie ist creepy, sie ist durchgeknallt, aber irgendwie fordert, also bei mir zumindest ging es so, dass ich auch empathisch mit ihr dann war an gewissen Stellen. Also ich konnte sie jetzt nicht als irgendwie die Böse in der Serie abstempeln. Aber ich hatte nie irgendwie den Impuls, ich muss jetzt wissen, wer das denn echt ist. So, aber warum haben das die Menschen?
Also ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass auch generell die Geschichten, die Filme, Bücher etc., mit denen wir so aufgewachsen sind oder die bisher so den Kanon bestimmt haben, in Frage gestellt werden in einer Ära von MeToo, Postkolonialität oder Dekolonialität. Dass vor allem jüngere Menschen sich einfach einen sehr kritischen Blick angeeignet haben und Dinge stärker hinterfragen. Und genau, da wird dann halt einerseits bei ganz klar fiktionalen Dingen, aber trotzdem ja oft steckt ja trotzdem eine Ideologie oder eine bestimmte Darstellung von beispielsweise Frauen oder queeren Menschen dahinter. Und dass das kritisch hinterfragt wird, was einem da eigentlich erzählt wird, finde ich eigentlich sehr interessant und gut. Aber klar, es zerstört so ein bisschen diese Fähigkeit zu träumen oder sich mal auf Geschichten einfach nur einzulassen und sie einfach mal nur als solche anzunehmen. Irgendwann kannst du das natürlich nicht mehr. Dann kommst du immer mehr in diese gelebte Erfahrung, die direkte Erfahrung, wie zum Beispiel bei Baby Reindeer, also als etwas, okay, es darf eigentlich nur noch etwas, eine Geschichte erzählt werden, wenn sie halt wahr ist. Und dann kommst du halt völlig weg von diesen Metaphern und dann kommst, ist es aber wieder ganz nah an der Realität und hat da natürlich irgendwie negative Auswirkungen. Also ich glaube, das ist irgendwie so eine Kettenreaktion.
Also auch quasi diese Prequels und das dann auch so als KünstlerIn wieder selber irgendwie das Prequel zu erzählen, die Figur zu psychologisieren, das auch so ein bisschen wie so eine Kurskorrektur sozusagen ist.
Ja, das könnte ich mir vorstellen. Gleichzeitig ist es auch Thema IP. Man baut auf etwas auf, man knüpft an etwas an, was sich schon als erfolgreich erwiesen hat. Man weiß, ne, Star Wars, fettes Merchandise, Franchise. Fettes Franchise.
Mit viel Merchandise.
Ja, mit viel Merchandise. Wenn wir dazu ein Prequel machen, dann werden das auf jeden Fall schon mal viele Leute gucken. Ich glaube, das ist dann halt gar nicht so sehr das Bedürfnis, da irgendwas unbedingt gerade zu rücken. Also kann bestimmt auch so sein, aber es sind dann auch teilweise einfach finanzielle Interessen und die allgemeine Unsicherheit auf dem Markt, originäre Stoffe zu erzählen.
Das heißt, wir suchen, also wir, das Publikum, die Fans, das Internet sucht nach ganz viel Authentizität, egal ob es in erfundenen Geschichten wie Star Wars ist oder eben Geschichten, die sehr nah an der Realität sind. Und du hattest jetzt gerade beschrieben, dass es aus so einem kritischen Geist herauskommt. Das stelle ich mir so sehr aktiv vor. Ne? Man mischt sich ein und man kritisiert und man pocht auf Authentizität, bis dann halt quasi alles irgendwie sehr echt ist. Aber ich frage mich, ob da nicht doch auch sehr viel Passivität hintersteckt, also so ein passives Kunstverständnis. Weil dass man Sachen im Ungefähren lassen kann und die mit seiner eigenen Fantasie ausfüllt oder vielleicht sogar auch mit einem Gespräch, weil was passiert denn, wenn mich Kunst berührt? Ich möchte mich darüber austauschen. Das ist ja wie so ein, ich laufe wie beim Marathon über die Ziellinie und ich kann nicht aufhören zu laufen. Ich muss erstmal noch austrudeln, weil mich das so beschäftigt. Und dann müsste ich ja eigentlich ins Gespräch gehen mit Freunden, die das auch geguckt haben. Aber oft ist es ja so, jeder guckt sein eigenes Ding, man hat vielleicht gerade niemanden zum Austauschen. Was macht man also? Man googelt oder man guckt, ist das jetzt wirklich wahr? Und ich frage mich halt, wenn man dann die echte Martha gefunden hat, was haben wir dann eigentlich gewonnen? Eigentlich ja nichts. Also was erzählt die uns? Erzählt die uns jetzt, das ist wirklich alles wahr? Oder erzählt die uns, das war alles gar nicht so? Aber dieses Gefühl, dass das irgendwas in mir ausgelöst hat, das wird dadurch ja nicht befriedigt. Oder dass ich mir da noch ein bisschen was Eigenes zu dieser Geschichte denken muss, das nimmt es mir ja nicht ab, oder?
Ja, ich glaube, das sind allerdings auch sehr unterschiedliche Menschengruppen, über die wir da sprechen. Wahrscheinlich die kritisch Denkenden, die irgendwie Ideologiekritik, Rollenbilder, die in Filmen dargestellt werden, hinterfragen. Und die Internet-Trolls, sage ich es einfach mal, die halt sich dann dahinter klemmen und irgendwelche Identitäten öffentlich machen. Gleichzeitig, ne, wir alle greifen dann auf dieses Wissen, was diese Trolls quasi in Erfahrung gebracht haben, zurück, weil es ist halt eine Fortführung von Entertainment. Ich glaube halt auch, ja, die Grenzen zwischen Fiktion und realem Leben, die verschwimmen, ist halt auch wiederum interessant. Das ist halt eine Fortführung der Erzählung in die Realität. Und macht das Ganze sehr immersiv. Bei Druck zum Beispiel hatten wir das ja auch. Da haben wir die ganzen Figuren Instagram-Accounts gehabt und da haben wir dann, da wurde die Geschichte weitererzählt und ganz viele Jugendliche konnten das auch wirklich gar nicht mehr auseinanderhalten, ob das jetzt echte Jugendliche sind, die eigentlich dokumentarisch begleitet werden oder ob das eine ausgedachte Geschichte ist. Und dadurch ist aber eine krasse Fangemeinde entstanden. Und dann kommen wir wieder zurück zu Thema. Ja, ich glaube, dahinter sind einfach sehr schlaue, virale Marketing-Experten, die genau um diese Dynamiken wissen.
Ich finde, virales Marketing ist so ein gutes Stichwort, weil mir kam gerade der Gedanke, das ist ja auch so ein typischer viraler Zyklus, den wir gerade mit dieser Serie sehen. Also erst haben das ja alle geliebt und fanden das total mutig und krass, dass Richard Gadd irgendwie sich mit dieser Geschichte, und es geht ja nicht nur irgendwie um Stalking, sondern es geht ja auch um sexuelle Übergriffe, die er erlebt hat. Es geht auch um irgendwie eigene Traumata, die er in dieser Serie verarbeitet. Wie mutig ist es, all das irgendwie zu verhandeln? Und jetzt ist so ein bisschen so der zweite Schritt, das ist ja immer so, erst lieben dich alle, dann finden sie irgendwas über dich raus und hassen dich auf einmal. Und jetzt ist natürlich irgendwie mit die Gegenseite, also die echte Martha erzählt ihre Geschichte und wir erfahren irgendwie, okay, er hat sich nicht genug Mühe gegeben, diese Martha-Figur zu verfremden. Er hat diese arme Frau aus Schottland jetzt, die irgendwie wahrscheinlich eine ruhige Existenz geführt hat.
Mutmaßlich. Wir wissen es ja nicht, ob es wirklich so ist.
Guter Hinweis. Also die mutmaßlich echte Martha quasi ihr nichts anderes übrig gelassen, als ins Rampenlicht zu gehen und sozusagen ihre Version der Geschichte zu erzählen. Und das ist jetzt eigentlich ein Grund, ihn irgendwie zumindest so moralisch so ein bisschen anzuzweifeln. Und das ist ja eigentlich das, was so viele virale Phänomene, die, wo vor allem Personen im Zentrum stehen, immer mitmachen. Genau, und ich habe so das Gefühl, dass es aber so eine sehr ähnliche Dynamik ist, die Richard Gadd und die Baby Reindeer, diese Serie, jetzt durchmachen.
Ja, ich meine, ganz klassisch, there is no bad publicity. Und genauso funktioniert ja Social Media auch und Viralität. Also keine Kommentarspalte ist länger als die, wo Leute sich irgendwie streiten. Das erzeugt Engagement, das erzeugt Traffic, das erzeugt Klickzahlen. So funktioniert Netflix, es funktioniert Social Media, so funktionieren die Streamer heutzutage. Ne? Ja. Also eigentlich Netflix, ja, funktioniert eben auch nach der gleichen Prämisse wie Clickbait. Und ob es dann ja positiv oder negativ, also es schwankt dann halt immer in beide Richtungen, schlägt das Ganze aus, sobald es viral wird. Ne? Viralität ist ja quasi ein neutraler Begriff, der aber alles abdeckt, was da so kommen kann.
Denkst du, dass es jetzt diese Geschichte Stoff ist für eine zweite Staffel Baby Reindeer?
Ach, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass das... also ich kann mir nicht vorstellen, dass Richard Gadd das machen würde. Also so moralisch verdorben kann ich ihn mir, also stelle ich ihn mir jetzt nicht vor. Aber wer weiß, wer weiß. Aber ja, eigentlich ist die Geschichte zu Ende erzählt.
Denke ich auch. Also wenn er das macht, dann nehme ich ihm seine Kunst auch nicht mehr ab.
Genau.
Aber es wird auf jeden Fall eine neue Folge von Lakonisch Elegant geben.
Genau.
In der kommenden Woche.
So ist es.
Und wir freuen uns über Feedback zu dieser Folge an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de. Wir sagen danke an Naomi Bechert, dass du dabei warst und mit uns über Baby Reindeer diskutiert hast.
Ja, hat Spaß gemacht. Danke euch.
Ich sag danke Elena Gorges, dass du auch mit dabei warst.
Gern geschehen, Kai Sarabi. Mach's gut. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.